Podcast die gefährlichsten und abgelegensten Orte der Welt, möchte ich euch nun zum höchsten Punkt unserer Erde führen. Und diese erste Episode trägt dann auch den Titel Everest, weil er da ist. Doch der höchste Berg unserer Erde, der befindet sich eigentlich gar nicht in Asien, sondern weit draußen im Pazifischen Ozean auf der Insel Hawaii. Es ist der dortige Vulkan Mauna Kea. Der ist sogar über 9000 Meter hoch, nur eben die Hälfte des Berges befindet sich unter Wasser. Und so ist der höchste übernormal neu gelegene Berg unserer Erde, wie wir natürlich alle wissen, der Mount Everest im Himalaya. Und seinen Namen hatte 8848 Meter oder beziehungsweise nach den neuesten Messungen aufgrund der Kontinentalverschiebungen nun 8849 Meter hohe Gigant von dem englischen Landvermesser Sir George Everest erhalten. In Nepal aber wird der Berg von den Sherpas, ohne die es ja nahezu alle Expeditionen überhaupt nicht geben würde, nur voller Ehrfurcht Chomolungma genannt. Chomolungma, Göttin, Mutter der Erde. Wir wissen, dass es auf der Erde 14 Berge über 8000 Metern Höhe gibt, aber gerade wenn man sich mit dem Höchsten, mit dem Mount Everest beschäftigt, dann sollte auch unbedingt auf seine so besondere Position unter den 13 anderen hingewiesen werden. Denn 9 dieser 8000er Riesen sind maximal 8100 Meter hoch. Dann 8200 und 8300 Meter, auf dieser Höhe gibt es überhaupt keinen Berg. Dann folgen noch 4 weitere, die sich zwischen 8450 und 8600 Metern Höhe befinden. Und von hier aus, da sind es dann immer noch fast 250 Meter weiter hinauf. Und dies in der absoluten Todeszone. Also noch einmal ein gigantischer Unterschied, gerade in der Todeszone kann man das als gigantisch bezeichnen, bis eben dann zum höchsten, bis zum Mount Everest. Der K2 ist 8611, Everest haben wir gerade gehört, 8849 Meter hoch. Und so macht dies natürlich dann die Besteigung dieses höchsten Berges der Erde zu einer so immensen, zu einer immensen und hochriskanten Herausforderung. Es waren die Briten, die mit der Erstbesteigung des Matterhorns im Jahr 1865 das größte noch vorhandene alpine Problem der Alpen gelöst hatten. Und nun, nachdem ihnen durch Peary und Amundsen der Erfolg an Nord- und Südpol verwehrt geblieben war, nun schickten sich die Briten an, eben dann diesen dritten Pol der Erde, eben den Mount Everest, anzugreifen. Schon im Jahr 1922 waren Mallory Norton und Irvine hier und Edward Norton hat dabei die Rekordhöhe von etwa 8500 Metern und dies sogar ohne den Einsatz von Sauerstoff erreicht, eine Bestmarke, die dann sogar über 50 Jahre Bestand haben sollte. Und von George Mallory, dem sicher besten englischen Bergsteiger seiner Zeit, von diesem stammt dann auch der Satz, den ich für den Titel des heutigen Podcasts ausgewählt habe. Als er nämlich gefragt wurde, warum alles in der Welt er nur auf diesen Berg, auf diesen Mount Everest steigen wollte, da antwortete er nur ganz lapidar, ganz einfach, weil er eben da ist. 2 Jahre später dann, im Jahr 1924, da konnten Mallory und sein Seilpartner Andrew Irvine schließlich noch eine Höhe von 8200 Metern auf der Nordseite des Berges erreichen, aber dann legte sich Nebel über den Berg. Die beiden wurden niemals mehr gesehen. Erst dann im Jahr 1999, da wurde dann die sehr gut erhaltene Leiche Mallorys auf knapp 8000 Metern Höhe gefunden. Niemand weiß bis heute, ob sie es bis zum Gipfel geschafft haben. Aber angesichts dieser so schwierigen, reinen Kletterstelle knapp unter dem Gipfel erscheint dies bei der damaligen Ausrüstung sehr unwahrscheinlich zu sein. Dann Es war das Jahr 1953, da kam wieder eine große und wieder eine englische Expedition mit Hunderten von Trägern und 13 Tonnen Ausrüstung unter dem Kommando des britischen Obersten John Hunt zum Mount Everest. Nachdem sich dann die Teammitglieder über mehrere Hochlager bis auf 8200 Meter hochgearbeitet hatten, da musste der erste Vorstoß zum Gipfel mit einer Zweierseilschaft knapp 300 Meter darunter vor Erschöpfung abgebrochen werden. Aber dem zweiten Angriffstrupp mit dem Anführer der Sherpas, dem in Indien lebenden Tenzing Norgay und dem neuseeländischen Bienenzüchter Edmund Hillary, diesen beiden gelang es dann, auch diese 15 Meter hohe Steilstelle kurz vor dem Gipfel, die eben nicht gelaufen, sondern rein geklettert werden muss und die dann bis heute den Namen Hillary Step trägt, zu überwinden. Schließlich schafften sie die Sensation und am 29. Mai 1953 standen die beiden als erste Menschen auf dem Gipfel des höchsten Berges unserer Erde. Das Gipfelfoto zeigt übrigens nur Tenzing Norgay, weil dieser mit seinen Handschuhen oder sicherlich auch so den Fotoapparat Hillarys einfach in der Höhe nicht bedienen konnte. Beide wurden dann im Basislager mit enthusiastischem, mit großem Jubel empfangen und die Nachricht der gelungenen Erstbesteigung erreichte London und Königin Elisabeth genau am Abend vor ihrer Krönung. Nein, selbst Hollywood hätte das nicht besser hinbekommen. Und als die Expedition dann wieder abrückte und schließlich auch in der nepalesischen Hauptstadt Kathmandu eintraf, da lagen bereits etliche Glückwunschtelegramme vor, darunter auch eines, das an Sir Edmund Hillary adressiert war. Die Königin hatte ihn nach dem Erhalt dieser sensationellen und sicher perfekt zu ihrer Krönung passenden Nachricht in den Adelsstand erhoben. Die offizielle Zeremonie wurde dann später im Buckingham Palace durchgeführt. Oft sind Hillary und sein Partner gefragt worden, ja wer denn nun als erster den Gipfel des Berges erreicht hatte. Aber Hillary und Tenzing, die beide ihr Leben lang befreundet waren, eng befreundet waren, die hatten ein Schweigegelübde abgelegt. Und so haben sie auch immer und auch unabhängig voneinander die Auskunft gegeben, dass sie eben beide gleichzeitig dort oben angekommen waren. Hillary, der war danach noch 12-mal in Nepal gewesen. 12-mal. Und bis heute ist sein Name dort sehr berühmt, sehr bekannt und Hillary immer noch sehr, sehr beliebt. Übrigens, Sir Edmund Hillary hat später dann auch nach Amundsen und Scott als dritter Mensch den Südpol erreicht. Dann wieder 25 Jahre später, da kam eine österreichische Expedition unter der Leitung des Bergführers Wolfgang Neiherz zum Everest und er selber sowie auch zwei weitere Teammitglieder haben dann auch tatsächlich den Gipfel erreicht. Aber das Besondere an dieser Expedition war, dass hier auch der Südtiroler Reinhold Messner und sein kongenialer Seilpartner der Zillertaler Peter Habeler mit von der Partie waren. Als sicher beste Seilschaft ihrer Zeit hatten die beiden zuvor unter anderem auch die drei höchsten Wände der Alpen bezogen. Die Grande Jorasse Nordwand in der Nähe des Mont Blanc, die Nordwand des Matterhorns und dann sogar die berüchtigte Eiger Nordwand. Hier hatten die beiden tatsächlich nur 10 Stunden an einem Tag gebraucht. Es war ein Geschwindigkeitsrekord, der dann über 30 Jahre bestehen blieb. Danach dann hatten Messner und Habeler im Himalaya auch den 8000er Gashabrum I, der wegen seiner versteckten Lage auch der Hidden Peak genannt wird, bestiegen. Und sie hatten dann vor, tatsächlich vor, dann zu Mount Everest sich dieser anderen Expedition anzuschließen und den Everest dann tatsächlich ohne Einsatz von Sauerstoffgeräten bezwingen zu wollen. Ein Vorhaben, das von allen Fachleuten aufgrund des in dieser Höhe so geringen Sauerstoffgehaltes als völliger, als glatter Selbstmord bezeichnet worden war. Bis heute werden 99% aller Everest-Besteigungen mit Hilfe von Sauerstoffgeräten durchgeführt. Der Bergsteiger hat dabei sein für etwa 24 Stunden ausreichendes Sauerstoffgerät auf dem Rücken und er atmet durch eine Maske, wodurch dann ein 8000er Berg auf eine Höhe von etwa nur 6000 Metern herabgemindert wird und so das Gehen und Steigen natürlich deutlich erleichtert ist. Geht man jedoch ohne ein solches Gerät, so bedeutet dies zu hecheln wie ein Hund. 20, 30 Mal nacheinander, dann kann man 3 bis 4 Schritte gehen, dann muss man sich auf dem Bein oder den Pickel abstützen, wieder 20, 30 Mal hecheln, um dann wieder die nächsten 3 bis 4 Schritte gehen zu können. Ich denke, man kann sich so sehr, sehr leicht vorstellen, wie viel Zeit und vor allem wie viel Kraft und Energie ein solches Aufsteigen dann kostet. Und alle Ärzte und Physiker hatten davor gewarnt, die beiden würden da oben sterben, nur schwer hirngeschädigt oder quasi als lallende Idioten wieder herunterkommen. Nur der Expeditionsarzt Dr. Oswald Oelz, bis heute ein sehr enger Freund von Reinhold Messner und zudem heute als Professor einer der profiliertesten Höhenmediziner der Welt, der hatte an sie geglaubt. Er meinte, wenn sie schnell gehen würden, ohne sich zu lange in der berüchtigten Todeszone aufzuhalten, schneller Aufstieg, schneller Abstieg, ja, dann könnte es tatsächlich klappen. Und dann, am 8. Mai 1978, da war es dann wirklich soweit. Die beiden legten die letzten Meter dann nur noch kriechend, nur noch krabbelnd auf allen Vieren zurück, dann lagen sich beide weinend in den Armen. Reinhold Messner und Peter Habeler hatten tatsächlich als erste Menschen den Everest ohne künstlichen Sauerstoff, ohne den Einsatz von Sauerstoffgeräten bestiegen. Im Lager und natürlich dann auch danach international, da wurden beide für diese absolute Weltsensation gefeiert. Nachdem Reinhold Messner dann nur ein Jahr später den Nanga Parbat, an dem ja 10 Jahre vorher sein Bruder ums Leben gekommen war, sein Schicksalsberg, wenn man so will, mit einer tollen, wie für ihn natürlich enorm wichtigen Leistung im Alleingang bezwungen hat, dann ist er dann mit dieser Erkenntnis zum Everest gefahren, um so dort als Höhepunkt seines Bergsteigerlebens diesen dann auch noch solo und im Alleingang zu besteigen. Und für die Finanzierung auch dieses Plans hatte Reinhold dann sogar seinen Porsche verkauft. Und im Gegensatz zur großen Expedition 2 Jahre zuvor waren dieses Mal nur ganze 3 Personen mit ihm am Berg. Ein Übersetzer, der vorgeschriebene Offizier der Regierung und seine damalige Freundin, eine Journalistin, die danach dann berichtete. Ein vor Kraft strotzender, energiegeladener Reinhold Messner ist vom Basislager aus losgelaufen. Aber dann, 3 Tage später, da kam er gebrochen, mit gelber Haut, mit zersprungenen Lippen und tatsächlich sie nicht erkennend wieder zurück. Und dann hat er ohne Unterbrechung 2 Tage und 2 Nächte durchgeschlafen. Es war unglaublich, aber er hatte es tatsächlich geschafft, alleine geschafft. Aber er war dabei auch an seiner absoluten physischen wie psychischen Leistungsgrenze angekommen. Und wie absolut außergewöhnlich diese Leistung gewesen ist, die wird auch dadurch deutlich, dass es bis heute und jetzt ja immerhin schon mehr als 40 Jahre keine weitere Alleinbegehung mehr am höchsten Berg der Erde gegeben hat. Der Schweizer Speedbergsteiger Uli Steck, der mit extrem schnellen Solobesteigungen berühmt geworden ist, Uli Steck, manchen sprechen so aus, die Amerikaner so, wir Deutschen so, der war sehr berühmt geworden durch sehr, sehr schnelle Solobesteigungen. So hatte er zum Beispiel die Eiger Nordwand in unfassbaren 2 Stunden und 47 Minuten durchlaufen, kann man sagen. Und der beabsichtigte dann im Jahr 2017 diesen Soloaufstieg auf den Everest zu wiederholen. Er wollte danach bis zum Südsattel absteigen, um dann, was es überhaupt noch nie gegeben hatte, den direkt daneben liegenden Lhotse, den 4. höchsten Berg, dann auch noch zu besteigen. Aber Bei seinen Vorbereitungen dann war er am benachbarten 7000er, dem Nupze, in eigentlich relativ leichtem Gelände einfach nur abgerutscht und dann halt über 1000 Meter in die Tiefe gestürzt. Aber auch große Unglücke haben sich immer wieder am Everest zugetragen. So sind 1996 nach zeitlich viel zu spät in Kauf genommenen Gipfelsiegen, es gilt die 2-Uhr-Regel. Wenn 14 Uhr vorbei ist, musst du auf dem Gipfel gewesen sein, denn sonst ist es für den Abstieg zu spät und alle diese Todesfälle haben sich dann eigentlich danach ereignet. Und hier sind dann gleich 8 Bergsteiger ums Leben gekommen. Ein amerikanischer Kameramann, der ließ sich einfach nicht abhalten und war dann erst gegen 17 Uhr oben auf dem Gipfel. Er musste dann, weil die anderen längst unten waren, alleine wieder zurück, hat sich an dem berüchtigten Hillary Step dann in den Seilen verheddert und wurde dann am nächsten Tag dort erfroren, Kopf nach unten hängend, dort in den Seilen gefunden. Wieder ein Opfer dieser berühmten, berüchtigten 14-Uhr-Regel. Und 16 nepalesische Sherpas, die die Route durch diesen gefährlichen Khumbu-Eisbruch auf der Aufstiegsroute zum Everest vorbereiten sollten, die waren dann im Jahr 2014 in einer riesigen Lawine ums Leben gekommen. Ja, und heute? Und heute hat sich das ursprüngliche, so alpine, reine alpine Abenteuer am Everest in ein, man traut sich es gar nicht auszusprechen, in ein touristisches Geschäftsmodell verwandelt. Die Sherpas, die ja davon immerhin auch ihre Familien ernähren, die Sherpas, die legen eine ca. 1 Meter breite Piste von unten bis hinauf zum Gipfel. Sie sichern diese Piste dann mit überall Seilen auch ab und legen auch Sauerstoffdepots an. Ja, sie gehen dann auch mit den Klienten sogar mit hinauf. Und diese Kunden, die oft noch nicht einmal einen Berg von der Höhe der Zugspitze bestiegen haben, die bezahlen dann für ihren Wunsch, einmal im Leben dort hinaufzukommen, zwischen 50 und sogar über 100.000 Dollar. Auf Wunsch werden sie dann sogar mit dem Hubschrauber ins Basislager geflogen, ohne eben wie sonst den ganzen Anmarschweg laufen zu müssen. Dann erhalten sie auch auf Wunsch klimatisierte Zelte, ja sogar mit Dusche und WC und auch Sterneküche. Sterneküche, auch das ist hier möglich. Doch wenn man dann auch diese riesigen, zurückgelassenen Müllberge betrachtet oder an die 100 oder sogar 200 Bergsteiger denkt, die sich dann wie in einem Männlein laufen, im Gänsemarsch dann diese Hänge hinaufziehen, da muss man sagen, es hinterlässt schon einen sehr, sehr surrealen, einen absolut unwirklichen Eindruck. Und wenn dann jemand Schwäche zeigt oder sogar stürzt, wie ja geschehen, so gehen die anderen, die ja dafür überhaupt nicht ausgebildet sind und auch ja nur für ihren Gipfelerfolg bezahlt haben, einfach weiter. Mit einem kameradschaftlichen, ursprünglichen, naturverbundenen Alpinismus hat all das natürlich überhaupt nichts mehr zu tun. Aber unerheblich, wie nun die weitere Entwicklung am Everest vonstatten gehen wird, so wird dieser Gipfel, gerade dieser Gipfel, doch immer etwas Besonderes bleiben unter all den anderen 8000er Bergen, wie auch sicher unter allen anderen Gipfeln auf der ganzen Welt. Dieser höchste Berg der Erde, der Mount Everest, Chomolungma, Göttin, Mutter der Erde.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken. Der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.